Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
Simon Spratte ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Drittmittelprojekt Diskursives Lehren, Nachhaltiges Lernen am Institut für biblische Exegese und Theologie.
Ihre Gesetze sind verschieden von jedem Volk. Diesen Punkt bringt Haman in seiner Argumentation vor König Ahasverus vor, als er diesen im Buch Esther von der Notwendigkeit der Ermordung aller Jüdinnen und Juden überzeugen möchte. Und ebenfalls habe auch ich dieses Zitat an den Beginn des Titels meiner Magisterarbeit gestellt, die ich im letzten Jahr schreiben durfte. Ich freue mich, dass ich diese nun hier mit ihrer Fragestellung und ihren Ergebnissen ein wenig näher vorstellen darf. Der Ausgangspunkt meiner Arbeit war die Figur des Hamans im Estherbuch. Haman ist der wichtigste Beamte des persischen Königs Ahasverus und plant die Ermordung und Vernichtung aller Jüdinnen und Juden im Persischen Reich. Das gerade genannte Zitat aus Esther 3,8 stammt aus der Rede Hamans, die dieser vor dem König hält, um ihn von seinem Vernichtungsplan zu überzeugen. Dabei argumentiert Haman in mehreren Schritten. Er stellt die Jüdinnen und Juden als ein Volk dar, das über alle Provinzen verstreut lebt, sich absondert, andere Gesetze hat und sich nicht an die Gesetze des Königs hält. Das alles ist für Haman Grund genug, gegen das jüdische Volk vorzugehen und es zu vernichten. Auch den König überzeugt er dann von diesem Plan. Dieser Haman und dabei insbesondere seine Rede und Argumentation waren Ausgangspunkt meiner Untersuchungen. Meine Fragen waren dabei folgende: Wie ist dieser Haman charakterisiert? Wie stellt ihn das Buch Esther dar? Und insbesondere, wie ist seine Rede und Argumentation vor dem historischen Hintergrund der Erzählung zu verstehen? Greift die Autorenschaft des Buches Esther hier und im Blick auf die gesamte Figur auf judenfeindliche Ereignisse und Äußerungen im Kontext der Entstehungszeit des Buches zurück und verarbeitet sie innerhalb der Erzählung? Schon an diesem Punkt wird deutlich, das Phänomen der Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden ist in seiner Begrifflichkeit komplex. Gerade eben habe ich von Judenfeindschaft gesprochen. Im alltäglichen Sprachgebrauch sind aber eher Begriffe wie Antisemitismus oder Antijudaismus präsent. Aufgrund dieser begrifflichen Schwierigkeiten und ebenfalls zur Vermeidung anachronistischer Übertragungen habe ich meine Arbeit daher mit einem Kapitel zu Begriffsbestimmungen begonnen. Hier kann nun nicht die gesamte Diskussion aufgegriffen werden, aber eine kurze Zusammenfassung erscheint dennoch sinnvoll. Antisemitismus ist ein relativ moderner Begriff. Er entstand rund um den Journalisten Wilhelm Marr am Ende des 19. Jahrhunderts und wurde zunächst als politisches Schlagwort geprägt, fand dann aber insbesondere im Kontext der sogenannten Judenfrage Verwendung und Verbreitung. Im Zuge der Aufklärung war die jüdische Bevölkerung immer mehr in die Gesellschaft integriert worden und dies fand auch vielfach Gegner, die sich nun mit dem Begriff Antisemitismus selbst bezeichneten. Der Begriff war und blieb jedoch immer ungenau und schwer zu definieren. Spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird Antisemitismus aber als Begriff nur noch weit gefasst und verstanden, als Synonym für jegliche Feindschaft gegenüber Menschen jüdischen Glaubens. Dies wurde besonders auch durch die Unterform des Rassenantisemitismus hervorgerufen. Der Rassenantisemitismus griff dabei auf die Rassentheorien von Joseph Arthur Comte de Gobineau zurück und bezeichnet die semitische Rasse, also nach seinem Verständnis die Rasse der Jüdinnen und Juden, als besonders minderwertig. Sie muss bekämpft werden. Menschen in der Antike, zum Beispiel im Hellenismus, kannten Begriffe wie Rasse aber noch gar nicht und sie definierten sich selbst vielmehr über ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Religion und so weiter. Alles und alle, die sich außerhalb davon befanden, wurden dabei als Barbarinnen und Barbaren bezeichnet. Dies verband sich aber nicht immer direkt mit Abwertung, sondern es gab auch positive Äußerungen. Eine Übertragung von Begrifflichkeiten und Denkweisen des 19. und 20. Jahrhunderts auf die Antike und damit auf die Haman-Figur wäre also anachronistisch und gefährlich. Haman kann weder als Antisemit noch als Rassenantisemit bezeichnet werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff des Antijudaismus. Dieser entstand zwar ungefähr zur selben Zeit wie der Begriff Antisemitismus, meint aber allein christliche Formen von Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden. Diese sind aus einer christlich-theologischen Perspektive motiviert und sind daher auch erst im Laufe der Kirchengeschichte entstanden. Auch dieser Begriff kann daher nicht anachronistisch in die Entstehungszeit des Buches Esther und so auf Haman übertragen werden. Ich habe mich daher in meiner Magisterarbeit für die Verwendung des Begriffes Judenfeindschaft entschieden. Auch dieser Begriff ist zwar schwer zu definieren und relativ offen, er ermöglicht aber dafür im Vergleich zu den Begriffen Antisemitismus und Antijudaismus eine deutlich größere Weite und kann so am besten als Oberbegriff für sämtliche Formen von judenfeindlichen Richtungen verwendet werden. Nun ein bisschen mehr zum Buch Esther. Das Buch Esther erzählt von der Errettung des jüdischen Volkes durch die persische Königin Esther und durch Mordechai vor der Vernichtung. Esther, eine junge jüdische Frau, wächst bei ihrem Ziehvater und Cousin Mordechai in der persischen Hauptstadt Susa auf und beide gehören daher zur Diaspora-Gemeinde. Mordechai arbeitet zudem am Hof des Königs. Nachdem König Ahasverosch seine bisherige Königin Vashti wegen Ungehorsams aus ihrem Amt und ihrer Stellung entlassen hat, wird Esther in einem Auswahlprozess zur persischen Königin, ohne dass jemand etwas von ihrer jüdischen Identität weiß. Obwohl Mordechai anschließend einen Anschlag auf den König verhindert, wird dann jedoch der bislang unbekannte Haman an die Stelle direkt neben dem König erhoben. Dieser befiehlt, dass sich alle Menschen vor ihm niederwerfen und verneigen müssen. Mordechai aber verweigert sich. Aufgrund dessen beschließt Haman daher, sich nicht nur an Mordechai zu rächen, sondern er plant, das gesamte jüdische Volk zu vernichten. In einer perfiden Rede und Argumentation überzeugt er dabei auch den König davon und es wird ein Vernichtungsedikt erlassen. Nachdem Mordechai in einem ersten Schritt Esther davon überzeugen konnte, dass sie nun ihr Volk retten muss, schafft es Esther dann auch, sich beim König Gehör zu verschaffen. Er gewährt ihr einen Wunsch und sie erbittet ein gemeinsames Mahl mit dem König und Haman. Zur selben Zeit erinnert sich der König dann daran, dass er Mordechai noch gar nicht für seine Rettung vor einem Mordanschlag geehrt hat. Da Haman gerade in den Königshof gekommen ist, fragt der König deswegen ihn hierfür um Rat. Haman meint jedoch in seiner Überheblichkeit und Arroganz, dass der König ihn ehren möchte und erschlägt dem König daher einen Plan nach seinem Geschmack vor. Gedemütigt muss er diesen dann aber an Mordechai durchführen und als er schließlich seine Frau Seresch und seine Freunde um Rat fragt, können auch diese ihm nur noch seinen Fall ankündigen. Dieser findet dann bei einem zweiten gemeinsamen Mahl mit Königin Esther und dem König statt. Esther enttarnt Haman mit seinem Vernichtungsplan und legt dabei ebenfalls ihre eigene jüdische Identität offen. Der König gerät wegen Hamans Plan in großen Zorn und verurteilt am Ende Haman zum Tode. Dieser wird an dem Pfahl aufgehängt, an dem er eigentlich Mordechai aufhängen lassen wollte. Zuletzt wird dann Mordechai an Hamans Stelle gehoben und ein Gegenedikt erlassen. Die Jüdinnen und Juden können sich an ihren Feinden rächen und von nun an in Sicherheit leben. Ebenfalls wird durch Mordechai zur Erinnerung das Purimfest eingeführt, das ja bis heute noch jedes Jahr ausführlich und fröhlich in den jüdischen Gemeinden gefeiert wird. Das Buch Esther in seiner synchronen Textgestalt verstehe ich in Einklang mit der aktuellen Forschung dabei als eine literarische Diaspora-Novelle, die aus dem 3. bis 2. Jahrhundert vor Christus stammt. Sie ist zwar in hellenistischer Zeit verfasst worden, gibt aber Ereignisse am persischen Königshof wieder. Entstanden ist die Erzählung so in einem historischen Kontext, der in großer zeitlicher Entfernung zum Erzählinhalt steht. Es berichtet nicht von einem historischen Ereignis, sondern entstand innerhalb der Erfahrung jüdischen Lebens in der Diaspora und deutet sowie bewertet dabei als fiktionale Beispielerzählung den Lebenskontext der Jüdinnen und Juden in hellenistischer Zeit und ebenfalls deren Problematiken und Gefahren. Zur besseren Eingrenzung habe ich mich im Weiteren dann für 4 zentrale Textstellen entschieden, in denen die Haman-Figur zentral ist. Esther 3, Esther 5, 9 bis 14, Esther 6, 6 bis 14 sowie Esther 7. Im zweiten Teil meiner Arbeit habe ich dann nach einer Übersetzung dieser Textstellen und ihrer Kontextualisierung im gesamten Esther-Buch Hamans Figuration anhand mehrerer Unterkategorien untersucht. Zunächst immer an der Textoberfläche arbeitend, habe ich dabei zentrale Begriffe und Ereignisse der Erzählung im Blick auf ihren Kontext innerhalb des Buches Esther sowie innerhalb der gesamten hebräischen Bibel eingeordnet. In einem zweiten Schritt habe ich diese Ergebnisse dann jeweils mit den für die Haman-Figur relevanten intertextuellen, zeit- und traditionsgeschichtlichen, aber auch literaturwissenschaftlichen Fragestellungen in Zusammenhang gebracht. Beide Schritte habe ich jedoch nicht getrennt und separiert voneinander behandelt, sondern es wurde immer vom erzählenden Text ausgegangen und alle weiteren Ergebnisse dann auf ihre Bedeutung für diesen und sein Verständnis hin befragt. Als das zentrale Ergebnis hat sich für mich dann Folgendes ergeben. Haman ist im gesamten Buch Esther als der Judenfeind schlechthin charakterisiert, dargestellt und stilisiert. Dies geschieht beispielsweise schon in Esther 3,1 anhand seiner genealogischen Charakterisierung als Nachfahre von König Agag und damit als Amalekite. Es ist hier auf den generationenübergreifenden Konflikt zwischen Israel und Amalek hingewiesen, der in Exodus 17, 8 bis 16 grundgelegt ist, jedoch die gesamte Geschichte des Volkes Israel bestimmt. So ist beispielsweise Saul in 1 Samuel 15 ein weiteres Mal mit Amalek und seinem König Agag konfrontiert. Amalek ist Israels Feind schlechthin und Haman übernimmt so, indem er als Nachfahre Agags dargestellt wird, diese Rolle. Er steht fern von Gott und seinem Willen und muss daher zu Fall gebracht werden. Auch meine weiteren Untersuchungen und Ergebnisse haben dann diesen zentralen Punkt bekräftigt. Beispielsweise setzt auch die innerhalb seines Aufstiegs verwendete Semantik Haman in konträre Opposition zu Gott und stellt dabei ebenfalls intertextuelle Bezüge zu anderen biblischen Figuren, zum Beispiel zu Josua oder zu König David her, zu denen Haman dann immer als das Gegenteil präsentiert wird. Und auch in seinem Charakter wird Haman als abseits göttlicher Gerechtigkeit charakterisiert. Sein Handeln ist durch Zorn angetrieben, der jedoch fern von Gott steht. Vielmehr ist Haman allein durch seine überhebliche und stolze Persönlichkeit geprägt, die nur die eigene Ehre und den eigenen Vorteil im Blick hat und auf das Böse hin ausgerichtet ist. Auch die Beziehung Haman zu den anderen Figuren unterstreicht ein weiteres Mal seine Charakterisierung als Judenfeind schlechthin. Ich kann hier nicht mehr weiter in einzelne Details gehen, es sollte aber jedoch deutlich geworden sein. Haman ist im gesamten Buch Esther der Judenfeind schlechthin. Ist diese Form der Darstellung aber allein literarischer Natur? Oder könnten hier auch historische Elemente verarbeitet worden sein, die dann mit den eben dargestellten Aspekten zur Gesamtfigur des Hamans zusammengearbeitet wurden? Diesem Punkt und dieser Fragestellung habe ich mich dann weitergehend ausführlich gewidmet und auch hierzu möchte ich noch einige weitere Punkte vorstellen. Zentral war für mich dabei Esther 3, 7 bis 11, also der Plan Hamans zur Vernichtung aller Jüdinnen und Juden, sowie seine Rede und Argumentation vor dem König. In Esther 3, 8 stellt Haman die Jüdinnen und Juden als zerstreut und abgesondert dar. Diese Anklage Hamans zielt darauf ab, die Jüdinnen und Juden als ein Volk zu bezeichnen, das sich vom Weg aller anderen Völker absondert. Sie leben nach den Weisungen und Geboten Gottes und werden daher durch Gottes Gegner, im Buch Esther verkörpert durch Haman, abgelehnt und bedroht. Die Vorstellung von den Jüdinnen und Juden als einem zerstreuten und abgesonderten Volk lässt sich aber auch in den großen Kontext der antiken Diskussionen um die Herkunft und Lebensweise des jüdischen Volkes einordnen. Ganz zentral ist dabei das Ressentiment, dass die Jüdinnen und Juden gottlos seien und Feinde aller Menschen sind. Im Mittelpunkt steht dabei eine ägyptische und griechisch-römische Exodus-Tradition, die eines der zentralen Ereignisse innerhalb der jüdischen Geschichte zu einer wirkmächtigen antijüdischen Gegengeschichte umwandelt. Berichtet Die biblische Erzählung im Buch Exodus von der Befreiung des Volkes Israel durch Gott aus der Versklavung in Ägypten, so dreht die Gegentradition dies nun um und berichtet davon, dass das jüdische Volk gewaltsam aus Ägypten vertrieben wurde, da es aussätzig und daher ein unerwünschter Fremder war. Aufgrund dieser Vertreibung gelangten die Jüdinnen und Juden schließlich in ihr eigenes Land und gründeten dort Jerusalem. Zeitlich lässt sich diese Tradition bis ins 4. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen. Ihre zentralen Überlieferer sind dabei der griechische Geschichtsschreiber Hekataios von Abdera sowie der ägyptische Priester Maneto zu nennen. So schreibt Hekataios in seiner Ägyptiaka, also in seiner Geschichte Ägyptens, um 300 vor Christus folgendes. Als in alter Zeit über Ägypten eine pestartige Krankheit ausbrach, führte die Mehrheit das Leiden auf ein Einwirken der Götter zurück. Da nämlich viele Fremde verschiedenster Herkunft unter ihnen hausten, die, was Heiligtum und Opfer angeht, anderen Bräuchen nachgingen, hatte es sich ergeben, dass sich der althergebrachte Götterkult der Ägypter aufgelöst hatte. Deswegen glaubten die Einheimischen, dass es kein Ende der Leiden geben würde, ehe sie die Ausländer nicht fortschickten. Sogleich also wurden die Fremden verbannt, wobei die angesehensten und aktivsten zusammengetrieben und, wie einige sagen, nach Griechenland und in gewisse andere Regionen vertrieben wurden. Sie hatten angesehene Anführer, unter denen Danaos und Kadmos als die herausragendsten galten. Die große Menge aber wurde in die Gegend vertrieben, die heute Judäa heißt, nicht weit von Ägypten entfernt liegt und zu jener Zeit vollkommen unbewohnt war. Die Kolonie wurde von einem Mann namens Mose angeführt, der bezüglich Verstand und Tapferkeit weit herausragte. Zitat Ende. Anschließend geht Hekataios dann darauf ein, dass das jüdische Volk im Zuge seiner Vertreibung eine fremde Lebensweise einführte. Er schreibt, er, also Mose, setzte Opfer und eine Lebensweise fest, die sich von denjenigen der anderen Völker unterscheiden. Aufgrund der im eigenen Leib erfahrenen Fremdenvertreibung führte er nämlich eine recht asoziale und fremdenfeindliche Lebensweise ein. Zitat Ende. Es kann so für Hekataios resümiert werden, dass dieser erstmals in der Geschichte das Motiv der Fremdenfeindlichkeit der Jüdinnen und Juden mit der Exodus-Tradition verbunden hat und dadurch ein wirkmächtiges Argument gegen diese nicht nur hervorbrachte, sondern auch tradierte. Wenn Haman da ja in Esther 3,8 die Jüdinnen und Juden als ein zerstreutes Volk bezeichnet, so greift dies nicht nur das seit dem Exil bestehende Faktum der jüdischen Diaspora-Existenz auf, sondern es könnte in diesem Wort Hamans auch ein bekanntes judenfeindliches Argument einbezogen worden sein. Die Entstehung des jüdischen Volkes durch Vertreibung aus Ägypten und eine damit verbundene Zerstreuung in andere Regionen. Woran wurde jedoch der Vorwurf der Gottlosigkeit und der Fremdenfeindlichkeit begründet? Hier lohnt sich dabei ein Blick auf die antike Rezeption der jüdischen Gottesvorstellung sowie auf die Weiterdeutung, die sich aus dieser Rezeption ergab. So wird die jüdische Vorstellung eines einzigen, die Möglichkeit anderer Göttinnen und Götter neben ihm ausschließenden Gottes in fast allen antiken Erörterungen über das Judentum aufgegriffen und löst dort Reaktionen von Bewunderung bis auch Missbilligung und Verachtung aus. So schreibt auch hierzu Hekataios folgendes. Götterstatuen aber führte er überhaupt keine ein, da er glaubte, dass Gott keine Menschengestalt habe. Vielmehr sei der die Erde umfassende Himmel der einzige Gott und Herr über alles. Zitat Ende. Durch die Verbindung dieser Ausführungen von Hekataios mit seiner Variante des Exodus macht er also deutlich, dass sich die Jüdinnen und Juden nicht nur durch ihre Lebensweise von allen anderen Völkern unterscheiden, sondern auch in ihrem Glauben an die Göttlichkeit des Himmels. Er wirft ihnen daher nicht nur eine fremdenfeindliche Lebensweise vor, sondern verbindet und erklärt diese konkret mit ihrem Glauben an einen Gott, der keine menschliche Gestalt annimmt. Dieser Vorwurf der Gottlosigkeit wurde dann meist anhand weiterer Legendenbildung mit dem Ressentiment der Fremdenfeindlichkeit und des Menschenhasses verbunden und beide Ressentiments wurden als Erklärung füreinander verwendet. Bezeichnet Haman Jüdinnen und Juden daher in Esther 3,8 als abgesondert, So könnte hier die Wahrnehmung und Rezeption des jüdischen Glaubens in seiner antiken Umwelt mit aufgegriffen worden sein. Die angenommene Gestaltlosigkeit Gottes führte zu vielerlei Reaktionen von Ablehnung und Missbilligung und verband sich in ihrer Weiterdeutung mit dem Vorurteil, dass alle jüdischen Menschen fremdenfeindliche Menschenhasser sind. In meiner Magisterarbeit habe ich gezeigt, dass diese Vorurteile dabei auf Narrative und Erzählungen zurückgingen, die bis ins 4. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgt werden können. Der Ursprung der antiken Judenfeindschaft liegt so nicht, wie oft angenommen, im Kontext der synkretistischen Politik der Seleukiden im 2. Jahrhundert vor Christus, sondern ist bereits im hellenistischen Ägypten des 4. vorchristlichen Jahrhunderts zu suchen. Viele der hier kurz angerissenen Narrative und Ressentiments entfalteten ihre Wirkung noch lange im Laufe der darauffolgenden Jahrhunderte und sogar Jahrtausende. Ein zweiter zentraler Vorwurf innerhalb der Argumentation Hammanns unterstellt dem jüdischen Volk in Esther 3,8 schließlich, dass es fremde Gesetze hätte und es sich so nicht an die Gesetze des persischen Königs halte. Im weiteren Verlauf meiner Arbeit habe ich mir hierfür dann die antiken Rezeptionen von drei grundlegenden gesetzlichen Ausgestaltungen des jüdischen Gottesglaubens angeschaut. Des Sabbats, der Beschneidung, als auch des jüdischen Verbots, Schweinefleisch zu verzehren. Viele dieser Rezeptionen und Äußerungen sind deutlich jünger als das Buch Esther und viele sind auch nicht nur negativ. Dennoch fand ich auch hier einige interessante Rezeptionen, die für den Entstehungskontext der Esther-Erzählung interessant sein könnten. So schreibt Agatharchides von Knidos im 2. Jahrhundert vor Christus über den Sabbat Folgendes. Die sogenannten Juden waren es gewohnt, am siebten Tag zu ruhen und weder die Waffen aufzunehmen zu der genannten Zeit, noch sich mit Ackerbau zu befassen, noch irgendeine andere Arbeit zu betreiben, sondern in den Heiligtümern die Hände ausstrecken zu beten bis zum Abend. Als Ptolemaios, der Sohn des Lagos, in die Stadt hineinkam mit seinem Heer und die Menschen, anstatt die Stadt zu beschützen, ihre Dummheit fortsetzten, wurde ihre Heimat zwar besetzt von einem harten Alleinherrscher, das Gesetz aber enthielt, wie sich herausstellte, eine schlechte Sitte. Das Ereignis aber belehrte außer jenen, also die Juden, alle anderen, nicht auf diese Weise in Träumerei zu fliehen und in den Wahn für das Gesetz, wenn es in kritischen Situationen durch menschliche Gedanken entkräftet wird. Zitat Ende. Die Fremdwahrnehmung des jüdischen Sabbats führte also unter anderem dazu, Jüdinnen und Juden als faul und dumm abzuwerten. Ähnlich negative Äußerungen und Rezeptionen lassen sich des Weiteren auch zur Beschneidung und Verbot von Schweinefleisch finden. Sie wurden häufig als Abgrenzung und Absonderung empfunden und daher abgelehnt. Wenn Hammann in Esther 3,8 so kritisiert, dass sich das jüdische Volk in seinen Gesetzen von allen Völkern unterscheidet und sich dabei nicht an die Gesetze des Königs hält, greift dies möglicherweise auch die antike, oft ablehnende Wahrnehmung von Sabbat, Beschneidung und Verbot von Schweinefleisch als den drei jüdischen Hauptgesetzen auf. Zuletzt habe ich dann noch nach historischen Ereignissen gesucht, die mit Hammanns Vernichtungsplan in Verbindung gebracht werden könnten. Wichtig ist dabei zu betonen, dass es nirgendwo Hinweise darauf gibt, dass in der Antike eine komplette Vernichtung des jüdischen Volkes geplant war. Vielmehr ist dies ein Motiv innerhalb der literarischen Konzeption des Esther-Buches. Innerhalb der griechischen Literatur lässt sich beispielsweise vielfach das Motiv der Vernichtung einer gesamten Stadtbevölkerung oder eines Volkes finden. Und da das Buch Esther ja in die hellenistische Zeit zu datieren ist, könnten wohl auch innerhalb der literarischen Konzeption dieser biblischen Erzählung hellenistische Motive mitverarbeitet worden sein. Dennoch lassen sich auch konkrete historische Ereignisse nennen, auf die die Autorinnen und Autoren bei der Verfassung Bezug genommen haben könnten und die bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurückreichen. Insbesondere habe ich mir die Zerstörung des jüdischen Tempels in Elefantine um 410 vor Christus sowie die judenfeindlichen Edikte und Ereignisse im Verlauf der Herrschaft von Antiochos IV. Angeschaut. Elefantine war eine ägyptische Militärkolonie auf einer Insel im südlichen Ägypten, in der auch einige Jüdinnen und Juden lebten. Sie betrieben dort auch einen eigenen Tempel, der einen regen Opferbetrieb unterhielt. Die genauen Hintergründe der Ereignisse rund um die Tempelzerstörung lassen sich dabei nur noch schwer rekonstruieren. Man muss aber davon ausgehen, dass der jüdische Tempel bei der ägyptischen Bevölkerung und insbesondere bei den ägyptischen Priestern zum Stein des Anstoßes geworden war. Diese verehrten den Widdergott Chnum, und das jüdische Opfern eines Widders zu Pessach stellte so für die Ägypter einen unvorstellbaren Gräuel dar. Schließlich kooperierten die örtlichen Jüdinnen und Juden ab der persischen Eroberung auch vielfach mit den Machthabern und standen unter dessen Schutz. Und auch daher wurden sie für die Ägypter immer mehr zum Symbol der verhassten Fremdherrschaft. Im Endeffekt führten hier wohl so vor allem diese zwei Faktoren zum Ausbruch der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung und ihren Tempel. Auch der jüdischen Autorenschaft des Estherbuches waren diese Ereignisse daher wohl also bekannt, und sie könnten diese als Judenfeindschaft interpretiert haben, um sie dann im Buch Esther zu verarbeiten. Ähnliches gilt für die judenfeindlichen Ereignisse und Edikte unter Antiochos IV. Palästina war seit 200 v. Chr. Unter seleukidischer Herrschaft, und mit der Zeit setzten die Seleukiden eine immer stärker werdende Hellenisierungspolitik durch, die letztlich die jüdische Tora außer Kraft setzte. Die jüdische Bevölkerung spaltete sich und es formierten sich gesetzestreue Gruppen, aber ebenfalls auch Gruppen, die sich den Bestrebungen zur Hellenisierung anschlossen. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Familien, die um das Amt des hohen Priesters kämpften. Als nun 167 v. Chr. Die gesetzestreuen Juden zum wiederholten Male versucht hatten, die Macht über Judäa an sich zu reißen, schlug Antiochos IV. Zurück. Er richtete unter den Bewohnern ein Blutbad an, ließ die Mauern der Stadt einreißen und machte Jerusalem zu einer Art Militärkolonie. In diesen Kontext fielen dann auch seine Religionsedikte von 164 v. Chr. Die Tora wurde außer Kraft gesetzt, es wurden nur noch heidnische Opfer dargebracht, Sabbat sowie Beschneidung wurden verboten und der Verzehr sowie das Opfern von Schweinen wurde eingeführt. So haben diese Edikte schlussendlich nicht nur die Praktizierung des jüdischen Glaubens verboten, sondern sie ersetzten diesen durch fremde und heidnische Kulte. Insbesondere innerhalb der schon angesprochenen Gruppe der gesetzestreuen Jüdinnen und Juden dürfte dies in Kombination mit der blutigen und brutalen Politik der Seleukiden definitiv als Angriff auf das eigene religiöse Leben und daher als Judenfeindschaft verstanden worden sein. Auch in den gelehrten Kreisen, die das Buch Esther verfassten, war dieser Angriff daher vermutlich bekannt. Insgesamt kann Hamans Vernichtungsplan also nicht im luftleeren Raum entstanden sein, sondern es ist davon auszugehen, dass in diesem historische Erinnerungen, wie die eben dargestellten, als auch andere Motive zu einem literarischen Konzept zusammengearbeitet wurden. Abschließend kann ich daher als Ergebnis meiner Arbeit Folgendes festhalten. Ausgehend von der Stilisierung Hamanns als Judenfeind schlechthin, wurde diese im Buch Esther als Konglomerat verschiedenster Traditionen und Erinnerungen fokussiert. Die Figur des Hamann ist auf der einen Seite literarisch konzipiert und in ihr wurden sowohl biblische als auch außerbiblische Traditionen der Umwelt verarbeitet. Auf der anderen Seite erhält diese Konzeption aber ihre Vollständigkeit nur durch die Aufnahme und Adaption erfahrener Judenfeindschaft. Diese wurde nicht direkt linear als Bericht übernommen, sondern mit der literarischen Konzeption der Hamann-Figur zu dessen Gesamtfiguration zusammengearbeitet. Das Buch Esther ist also zwar vermutlich im Kontext der Hellenisierungspolitik von Antiochos IV. Im ausgehenden 2. Jahrhundert vor Christus entstanden, es sollte jedoch nicht einzig als Reaktion auf ein einzelnes und bestimmtes historisches Ereignis verstanden werden. Die Erfahrung von Judenfeindschaft hat jüdisches Leben permanent geprägt und hat dessen gemeinsame Erinnerung und so wiederum auch deren Reflexion beeinflusst. Dadurch dürfte in der Konzeption der Esther-Erzählung die über Jahre gewachsene Erfahrung und Erinnerung von Judenfeindschaft auf literarische Art und Weise verarbeitet worden sein, um diese dann insbesondere in der Konzeption der Figur des Hamanns zu konkretisieren und zu fokussieren. Dies wirft schlussendlich auch noch weitere Fragen im Blick auf Hamann auf. Wie wurde dieser im Verlauf der weiteren Geschichte rezipiert? Wie übertrugen und verstanden Jüdinnen und Juden diese Figur im Blick auf die gerade konkrete Erfahrung von Feindschaft? Und wie verwendeten andersherum vielleicht auch Christinnen und Christen die Haman-Figur und das gesamte Buch Esther zur Rechtfertigung für die eigene Judenfeindschaft? Es ist und bleibt also interessant, sich weiterhin mit diesem spannenden biblischen Buch zu beschäftigen. So ist es nicht nur eine wichtige literarische Quelle für Judenfeindschaft in der Antike und für den jüdischen Umgang mit dieser. Vielmehr hat es auch im Blick auf seine Rezeption immer Einfluss auf alle Formen von Judenfeindschaft, Antijudaismus und Antisemitismus im Laufe der Geschichte gehabt. Als christliche Theologinnen und Theologen kann es uns so immer auch wieder selbst anfragen und uns zeigen. So wie Haman zum Judenfeind wurde, so waren, sind und bleiben auch wir TheologInnen und ChristInnen immer anfällig für Judenfeindschaft. Und wir sollten uns immer, aber gerade auch in der aktuellen politischen Situation, aktiv und vehement gegen jegliche Form von Antisemitismus stellen.